Deutschlandfunk Musikjournal.
Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus. Das sind Themen, die aktuell einmal mehr direkt vor unserer Haustür zu finden sind. Besonders frustrierend, denn diese Themen sind nicht neu, sie sind Jahrhunderte alt. Und seit Jahrhunderten beschäftigen sich auch Künstler damit. 1835 kam zum ersten Mal ein Stück auf die Opernbühne, das die Unterdrückung und Drangsalierung einer jüdischen Minderheit thematisierte. Fromental Alevis, La Juive, die Jüdin. Das Stück war im 19. Jahrhundert eine der erfolgreichsten Opern überhaupt, auch in Deutschland, auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit dem Nationalsozialismus verschwand La Juive von den Spielplänen. In den letzten Jahren erlebt sie eine Renaissance. Nicht zuletzt deshalb, weil die Geschichte, obwohl sie vor dem historischen Hintergrund des Konstanzer Konzils von 1414 spielt, diese Geschichte, sie ist nach wie vor brandaktuell. Jetzt hat die Oper Frankfurt Alevis La Juive in der Regie von Tatjana Gürbatschar als Neuproduktion herausgebracht. Elisabeth Richter hat die Premiere gestern Abend verfolgt.
Der Anlass scheint lächerlich. Ein Goldschmied arbeitet an einem Feiertag. Es ist verboten, weil Christen ihren Fürsten für den Sieg über die Hussiten feiern und weil das Konzil in Konstanz eröffnet wird. Der Hass der Menge entlädt sich auf den Goldschmied. Er ist Jude. Werfen wir die Juden in den See, löschen wir den verhassten Namen dieser Rasse aus. Martialisch brüllt der Chor. Sie treiben den Goldschmied Eleazar vor sich her. Einer trägt ein Wildschwein. Es soll wohl die symbolische Judensau sein. Und dann malt die Masse Eleazar noch einen Judenstern auf den Rücken. Sonst aber hat Regisseurin Tatjana Gürbatschar auf klischeehafte Kennzeichen für die Juden in der Oper verzichtet. Im Gegenteil, sie zeigt über weite Strecken, dass Juden und Christen eine Gemeinschaft bilden. Eleazar und sein Widersacher Kardinal Brogni tragen etwa denselben grauen Anzug. Brogni und Eleazar haben eine alte Rechnung offen. Brogni ließ als einstiger Magistrat in Rom Eleazars Söhne hinrichten. Eleazar wiederum hat Brognis Tochter bei einem Brand gerettet und das Mädchen als Rachel im jüdischen Glauben erzogen. Brogni, inzwischen geistlicher geworden, weiß nichts davon. Rachel hat als Jüdin ein Liebesverhältnis mit dem Feldherrn Leopold, der sich als Jude Samuel ausgibt. Als Leopold für seine Siege offiziell geehrt wird, erkennt Rachel ihn und macht die verbotene Beziehung zwischen ihr, der Jüdin und dem Christen öffentlich. Die beiden und Eleazar werden zum Tod verurteilt. Leopold kommt davon, weil Rachel ihr Liebesbekenntnis widerruft. Sie und Eleazar sterben aber auf dem Scheiterhaufen. Brognis Vorschlag, eine Rettung durch Konversion zum Christen, lehnen sie ab. Kurz zuvor erfährt Brogni, dass Rachel seine Tochter ist. Wenig deutet in dieser Inszenierung auf die Zeit der Handlung Anfang des 15. Jahrhunderts hin. Der Grundkonflikt, Feindschaft der Religionen, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, Unversöhnlichkeit ist ja leider auch heute aktuell. Die Kostüme von Silke Willrett sind aber eine Mischung aus heutiger Alltagskleidung und spätmittelalterlicher bzw. Renaissance-Garderobe, Hüte oder Umhänge der Protagonisten etwa. Klaus Grünberg hat ein Einheitsbühnenbild gebaut, einen nach oben sich verjüngenden, unfertigen Turmbau. Ein bisschen kippt die offene Konstruktion nach hinten und wirkt manieristisch verzerrt. In dem Turm halbrund hat Regisseurin Tatjana Gürbatschar ein schauspielerisch spannendes und interaktives Spiel inszeniert. Sowohl in der Begegnung der Einzelpersonen und besonders in der Choreografie des Chores. Es gibt keine Requisiten. Der Chor spiegelt oft durch seine Bewegungen die Emotionen der Einzelfiguren. Verzweifelt werden die Hände in die Höhe gereckt oder durch krampfartige Körperverrenkungen Schmerz ausgedrückt. wurden in der Inszenierung anfangs wenig äußerliche Unterschiede von Juden und Christen in der Kleidung der Choristen gezeigt, so ändert sich dies im Verlauf bei den Protagonisten. Rachel dient sich Eudoxie, der Gattin ihres geliebten Fürst Leopold, als Sklavin an. Eudoxie, eine schick gekleidete Neureiche, demütigt Rachel, indem sie sie als Prostituierte kleidet, mit aufreizender roter Federjacke und schwarzen Netzstrümpfen, später mit nackten Beinen. Eleazar muss seinen Anzug gegen ein Harlekinskostüm tauschen und mutiert zum Narren. Eine der bewegendsten Szenen zeigt musikalisch unglaublich anrührend den Gewissenskonflikt des Goldschmieds Eleazar. Er könnte sich und Rachel durch Konversion zum Christentum retten. Er will seinen Glauben nicht verraten und weiß, dass er seine Ziehtochter so ebenfalls zur Märtyrerin macht. Schmerzvoll hat Alevi diese Arie mit dem klagenden Klang von zwei Englischhörnern instrumentiert. In einem kurzen Moment erwägt Eleazar die Konversion, bleibt dann aber doch unerbittlich. John Osborne gestaltet mit seinem eindringlichen Tenor einen der stärksten Momente der Oper überhaupt mit großer Intensität. Doch die Regie zeigt hier leider nicht, dass Eleazars Beharren ausgelöst wird durch erneute judenfeindliche Choreinwürfe. Es geht völlig unter. Der Schluss gibt Rätsel auf. Rachel fällt plötzlich im freien Fall aus dem Bühnenhimmel fast herunter, während alle dorthin starren. Blutrot färbt sich der Himmel, das Licht geht aus. Abgesehen von diesem im Unbestimmten bleibenden Schluss zeigt diese Produktion die immerwährenden Konflikte dennoch zwingend und hautnah berührend. Dazu trägt auch das durchweg hochklassige Sängerensemble bei. Alevis fantasievolle Instrumentierungen, seine dramatischen Zuspitzungen, seine weiten, spannungsreichen Melodiebögen wurden von Dirigent Henrik Nanaschi und dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester ungeheuer packend und facettenreich umgesetzt. Mit einer sensiblen Begleitung der Sänger, mit feinen, dynamischen Abstufungen. Im Ganzen, mit minimalen Abstrichen, eine hochklassige Produktion, die zeigt, dass Alevis La Juive zu Recht zu den stärksten Opern des 19. Jahrhunderts zählt.